So geht es mir beim Beten manchmal auch. Suche nach Signalen. So, also ich möchte zuallererst sagen, ich freue mich total, dass ich wieder mal hier sein darf. Es sind jetzt mittlerweile, ich weiß nicht wie viele Jahre, aber einige Jahre. Ich habe euch aber alle sofort wieder erkannt. Zumindest diejenigen, die ich von früher noch kenne. Habe auch bei manchen gehofft, dass ihr da seid, dass ich euch wieder sehen kann. Und ich will euch herzlich grüßen von Johanna. Normalerweise wäre die Johanna heute Morgen mitgekommen, meine Frau. Aber wir hatten vor einiger Zeit gemeinsam eine Wanderung unternommen in den Bergen. Und da geht's immer so, ich bin etwas schneller als die Johanna. Und dann bleibt sie zurück. Ich bin auf dem Gipfel irgendwo in der Schweiz und dann kommt sie irgendwann. Also ist auch gar kein Problem. Aber sie fotografiert unterwegs gern und ich möchte einfach den Gipfel erklimmen. Und dann kam sie nicht und ich dachte, komisch, so lange hat sie jetzt noch nie gebraucht und dann bin ich wieder runter und man musste auch ein bisschen klettern, bin ich ein Stück runter und so 200 Meter unterm Gipfel saß sie dann käseweiß und hatte sich das Fußgelenk gebrochen und wir waren wirklich mitten in den Bergen und nichts mit irgendwie wegkommen da. Und diese Woche hat sie jetzt, lange Geschichte kurz gemacht, diese Woche hat sie jetzt ihre Titanplatte und ihre Nägel herausbekommen und deswegen sitzt sie zu Hause und hat ihr Bein hoch. Ich soll aber herzlich grüßen von ihr. Ich bin so lange schon nicht mehr hier gewesen, dass ich älter geworden bin, also ihr wahrscheinlich nicht, aber ich bin echt älter geworden, so dass ich vor einiger Zeit bei uns im Bad aus der Dusche kam und gegenüber von unserer Dusche ist das Waschbecken und ein großer Spiegel und ich habe mich gesehen und bin schnell aus dem Bad raus und habe zur Johanna gesagt, Johanna, da ist ein alter Mann im Bad. Ja, also wir sind älter geworden, alle beide. Wir feiern dieses Jahr unseren 36. Hochzeitstag. Und die große Neuerung ist, dass wir Opa und Oma geworden sind, schon zweimal in der Zeit, seit ich hier sein durfte. Das letzte Mal, wir haben zwei Jungs, zwei Enkel, einen Jonathan mit 3 und einen Josias mit 1 Jahr. Und also ich wusste, dass ich ein verrückter Mensch bin, aber dass ich auch ein verrückter Opa bin, das wusste ich natürlich vorher nicht, aber ich liebe es, Großvater zu sein. Es ist wirklich herrlich. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich komme aus Freiburg, Schempfs und ich sind befreundet seit, oh, ich weiß nicht wie viele Jahren, ich weiß nicht mal, wie ich dazu kam, überhaupt mal zu euch zu kommen. Und ich leite in Freiburg das Gebetshaus seit über 20 Jahren, war früher in der Forschung tätig und bin jetzt seit mittlerweile 12 Jahren vollzeitlich im geistlichen Dienst. Bin kein Theologe, obwohl ich theologische Bücher schreibe. Ich bin einfach wie du ein Jesus-Nachfolger und versuche das, was Daniel vorhin gesagt hat, ein Liebhaber Jesu zu sein. Das ist mein Anliegen. Und in dem Kontext steht auch, was ich heute Morgen gerne euch als Gemeinde sagen möchte. Vorhin ging es um das Gebet von Heilung und es ging um den Tod. So zwei existenzielle Themen, mit denen ich mich auch beschäftige, im Älterwerden natürlich. Und ich bin auch gerade in einer Phase des Neuanfangs. Nicht, dass ich weggehen würde vom Gebetshaus, das wird meine Basis bleiben, aber ich merke jetzt, ich bin im 60. Lebensjahr und ich merke, voraussichtlich habe ich, wenn Gott die Gnade schenkt, noch 10 Jahre, in denen ich Gas geben kann. Und aber wo genau und wie genau? Also ich merke, dass Kraft auch abnimmt. Ja, ich kann das nicht bestätigen, dass 60 das neue 45 sei. Wenn ich jogge beispielsweise, merke ich, nee, das stimmt nicht wirklich. Aber ich bin am Sortieren, wohin geht es die nächsten Jahre? Wir gehen da in eine neue Phase hinein, die Johanna und ich, das merken wir. Und da freuen wir uns auch drauf, was der Herr mit uns tun möchte. Und ich möchte euch wegen dieser beiden Themen auch ein kurzes Zeugnis erzählen über Krankheit bzw. Heilung. Ich habe in meinem Leben noch nicht so viele gewaltige Heilungen erlebt, obwohl ich viel gebetet habe. arbeite ja in einem Gebetshaus, ja, und habe eine große Familie und da werden ja auch immer wieder Menschen krank. Aber es gibt eine Sache, die wir gerade erlebt haben vor anderthalb Jahren und die so einschneidend war und wo so viel Gebet dahinter gesteckt hat, das möchte ich euch als Ermutigung gerne sagen. Und vielleicht ist ja sogar jemand von euch vom Gleichen betroffen, wie die Johanna betroffen war. Die Johanna hatte über 30 Jahre hatte sie dieses Restless-Legs-Syndrom. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man, badisch kann man auch sagen, Zappelfüße. Also man legt sich ins Bett oder hat eine lange Autofahrt oder fliegt und kriegt dann, ich kenne es nicht aus eigener Erfahrung, kriegt dann eben kribbelige Beine und kann es nicht aushalten. Sehr schwierig, gibt keine echte Medikation, mittlerweile ein bisschen was. Und aber die Medikationen, die es gibt, das sind Tabletten gegen Parkinson eigentlich. So, und Johanna hat sich auch immer gewehrt dagegen. Sie will keine solchen starken Medikamente nehmen. Aber irgendwann war diese Zappelbeine, waren die so nervig im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie sich entschieden hat, okay, also ich muss schlafen, weil ich muss auch arbeiten und funktionieren. Dann leitete Johanna Gebetsstunden in der Nacht im Gebetshaus. Das heißt, sie schläft auch zu unterschiedlichen Zeiten und dann muss das einfach klappen. Und dann hat sie ab und zu in Notfällen eben eine solche Tablette genommen. Und es war wieder Sonntag. Abend, also Sonntagabends fahren wir immer in der Regel ins Gebetshaus und übernachten dann in meinem Büro. Ich sage immer, wir zelten in meinem Büro, weil so wahnsinnig bequem ist es dann nicht. Und Johanna hat dann nachts um 2 ihre Gebetsstunden. Ich schlafe länger, bei mir geht es um 6 erst los. Das ist okay, bin kein so Nachtbeter. Und es war wieder Sonntag und Johanna richtet sich und hat unter anderem auch vor, ich nehme zur Not so eine Tablette mit, damit ich schlafen kann. Ja. Und dann hört sie in sich, so beschreibt sie es selber, die Stimme des Heiligen Geistes, der zu ihr sagt, die brauchst du heute nicht. Das ist eine Herausforderung, ja, wenn man ja kennt, wenn Gott jetzt nicht hilft, dann wird es schwierig. Und dann hat sie gesagt, okay, mit großem Glauben, ich nehme sie jetzt nicht, aber ich stecke sie mal ein zur Sicherheit. Und hat sie eingesteckt und ist ins Gebetshaus. Und dann war es schon, ich weiß nicht, ein bisschen später oder so. Und dann hat sie gemerkt, ich muss jetzt schlafen. Ich glaube, ich nehme die Tablette jetzt doch. Und dann hat wieder Gott in ihr Herz gesprochen, die brauchst du heute nicht. Und dann hat sie zu Gott gesagt, okay, Herr, ich will dich ernst nehmen. Und in deinem Wort steht, du schenkst das Wollen und das Vollbringen. Also das Wollen haben wir jetzt geschafft. Ich will dir gehorsam sein, ich will dieses Angebot annehmen. Jetzt vollbringen musstest du. Und von dem Moment an ist sie geheilt gewesen. Und wer diese Krankheit kennt, das ist echt unangenehm. Ja? Einfach als Ermutigung an euch, wir haben viel gebetet, dass es aufhört. Wir haben lange gebetet. Und jetzt ist es so, seit anderthalb Jahren, dass sie wirklich frei ist. Davon ist wunderbar. So geht's uns. Enkel, alt, 36 Jahre verheiratet, eine neue Lebensphase, schöne Heilung erlebt. Gebetshaus gibt's immer noch. Es entstehen interessante Dinge. Aber ich möchte heute Morgen über Wohnungsnot sprechen. Der Sozialbürgermeister in Freiburg hat mir erzählt, in Freiburg gibt es eine Liste von Wohnungssuchenden, die also nicht gerne einfach ein Zimmer mehr hätten, sondern die gerne irgendwo wohnen würden. Und auf dieser Notliste stehen mehrere tausend Leute. Und es gibt keine Wohnungen. Ich weiß nicht, wie es in Laa aussieht, aber in Freiburg hat sich entwickelt zu einer der teuersten Städte Deutschlands, was Mieten angeht. Und es ist ganz, ganz schwierig, überhaupt Wohnraum zu finden. Also ganz viele Menschen sind auf Wohnungssuche. und sind in Wohnungsnot, haben Wohnungsnot. Heute Morgen habe ich beim Frühstück die Zeitung gelesen und habe mir die Stellen oder die Wohnungsgesuche angeschaut. Unglaublich, das ist der größte Block in der Zeitung, wenn es um Anzeigen geht. Mittlerweile gibt es fast keine Anzeige mehr ohne Bild. Ja, das hat früher noch ein bisschen geholfen. Jetzt hat jeder sein schönstes Foto in seiner Anzeige und versucht, seriös und nett zu wirken. Aber es gibt kaum irgendwie Angebote. Und wenn, dann sind die Sachen so teuer. Ein Freund von mir, der nach Freiburg gezogen ist, um im Gebetshaus mitzuarbeiten, der hat in Norddeutschland ein großes Einfamilienhaus verkauft, großes Grundstück, und hat gedacht, er kommt nach Freiburg und kann sich hier wieder ein Haus kaufen. Und dann hat der Makler zu ihm gesagt, für das Geld, was Sie als Erlös kriegen für ein Haus in Norddeutschland, können Sie in Freiburg eine Hundehütte kaufen. Hat der Makler gesagt. Das ist richtig, richtig krass in Freiburg. So, aber ich kenne noch einen guten Freund, der auch eine Wohnung sucht, der auch auf Wohnungssuche ist. Und das ist Jesus. Jesus hat auch Wohnungsnot. Jesus sucht Wohnungen. Ich möchte euch das folgenderweise erklären. Ich glaube, dass jeder von uns eine Art inneren Raum hat. Wir haben alle eine innere Wohnung oder, um es mit Paulus zu sagen, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Wurde in der Kirchengeschichte ganz unterschiedlich beschrieben von verschiedenen Kirchenlehrern aus dem ersten Jahrhundert bis durch die ganze Kirchengeschichte wurde das anders genannt. Innere Burg, innere Wohnungen, innerer Raum, Tempel des Heiligen Geistes. Aber in einem sind sich alle diese Kirchenlehrer überein, nämlich, dass es diesen Raum gibt in uns. Und die Frage ist, wer wohnt da eigentlich drin? Wie groß ist dieser Raum? Und wie ist dieser Raum ausgestattet? Mir hilft es immer wieder, mir diese Gedanken über meinen eigenen inneren Raum zu machen. Wie sieht's da aus? Und ich möchte euch zwei Beispiele von zu Hause sagen. Wenn man lang, wir wohnen jetzt 27 Jahre in der gleichen Wohnung, und wenn man lang irgendwo wohnt, sammelt sich immer mehr Zeug an. Kennt ihr das? Ja? Und ich versuche seit Jahren, meine Frau zu überreden, Schatz, wenn du etwas Neues kaufst, muss was anderes rausfliegen. Funktioniert nicht. Bisher. Ja, wenn ihr einen Tipp habt, sagt ihn mir gern. Ich mache dann irgendwo einen Schrank auf und sehe, da ist ja das Ding immer noch. Ja, und es gibt insbesondere einen Schrank in unserer Küche, der heißt bei mir der Küchenschrank des Grauens. Und im Küchenschrank des Grauens ist Tupperware drin. Und ich weigere mich weder, nach dem Geschirr abtrocknen, diesen Schrank einzuräumen, noch hole ich aus dem Schrank etwas raus, sonst aus jedem Schrank, wenn meine Frau mich drum bittet, kannst du mir mal diese rechteckige Dose, da gehört der pinke Deckel und es ist irgendwo links hinten, also super gut gestapelt, aber mir fällt alles entgegen, wenn ich irgendwas da raushole. Also dieser Küchenschrank des Grauens ist echt vollgestopft mit allem Möglichen. Ich möchte euch einen Bibelvers vorlesen. Johannes 14, Vers 23. Dort heißt es, wenn jemand mich liebt oder wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten, darum geht es mir jetzt heute Morgen nicht, sondern um die zweite Hälfte. Dann wird ihn mein Vater lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Ich finde es fast unbegreiflich, dass Gott, der das Universum geschaffen hat, der hinter der ganzen Schöpfung steht, dass der sagt, Daniel, in dir will ich wohnen. Ich bin ein Fan, ich erinnere mich, ich habe das hier schon mal erzählt von diesen Weltraumteleskopen, als ich das letzte Mal da war oder ganz am Anfang habe ich von Hubble erzählt. Ja, Hubble ist Geschichte, heute heißt das Ding James Webb und guckt viel weiter und viel genauer. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal Bilder gesehen habt von diesem neuen Weltraumteleskop. Es ist unfassbar für mich. Und das schaut einen winzigen Bereich des Universums an und dort sind Milliarden von Galaxien zu finden. Und eine Galaxie hat Milliarden von Sternen und die Erde ist ein Stern davon. Und dann schließe ich daraus, dass Gott groß ist und mächtig und dass er sagt, ich will zu dir kommen und in dir wohnen, ist unfassbar für mich. Und trotzdem ist es Realität, ist es Wahrheit und Gott möchte bei uns einziehen. Gott ist auf Wohnungssuche, er möchte bei uns einziehen. Die Frage ist für mich, in Bezug auf mich selber, findet Jesus Raum in mir oder nicht? Ich möchte euch gerne drei Bibelverse auch vorlesen, wo es um diese Wohnungssuche geht. Erstens Lukas 2, Vers 7, da steht, und sie, es geht um Maria, gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Manchmal geht es mir auch in christlichen Kontexten so, als würde Jesus herumgehen und er findet keinen Raum. Er darf kommen, er darf wirken, aber wenn wir nach Hause gehen, bleibt er da. Das mag hier völlig anders sein, aber manchmal geht es mir so. Wir genießen Jesus als Gast, wir genießen es, ihn zu treffen, aber eigentlich will er in uns wohnen. Eigentlich will er in uns sich ausbreiten. Und Jesus ist seit Anfang seines Lebens, seines irdischen Lebens, auf Suche. Es gab schon einmal eine Zeit, in der er keinen Raum in der Herberge gefunden hat. Zweite Bibelstelle, Johannes 1, Vers 11. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an oder in meinem Kontext nahmen ihn nicht auf. Du und ich, wir gehören Gott, Gott sei Dank. Und die Frage ist, ob wir sagen, ja, Jesus, ich mach dir die Tür auf. Ihr kennt alle die Stelle aus der Offenbarung, wo es heißt, sie stehe an der Tür und ich klopfe an. Und wer mir öffnet, zu dem werde ich eingehen und das Mahl mit ihm halten. Jesus möchte nicht nur kommen, um uns zu segnen, das auf jeden Fall, aber er möchte auch kommen, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Ich habe in den letzten, weiß nicht, einige Jahre das kontemplative Gebet entdeckt. Da habe ich, glaube ich, hier auch schon mal was drüber gesagt. Und es ist zu einem Fundament oder ganz wichtigem Teil meines Gebetslebens geworden. Dieses mit Gott zusammen sein, nichts von ihm wollen, sondern ihn einladen, Gemeinschaft zu haben mit mir und auf seine Einladung, Gemeinschaft zu haben, mit ihm einzugehen. Ihr kennt Psalm 27, dort in Vers 4 steht, das habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Also Gott lädt uns auch ein, bei ihm zu wohnen. Es geht um ein Bleiben, es geht um ein Zusammensein, es geht um eine Kontinuität. Es geht darum, ihn zu betrachten und uns von ihm betrachten zu lassen. Lass uns mal kurz überlegen, bei dir persönlich, und das machen wir in der Stille für ein paar Sekunden, folgende Fragen betrachtend. Schließ gern mal kurz deine Augen, wenn du dich nicht manipuliert fühlst, und denk mal über diese Fragen, die ich stellen möchte, kurz nach. Welchen Raum in deiner inneren Wohnung gibst du Gott? Stell dir vor, es gibt verschiedene Räume, wie in einer normalen Wohnung. Wo darf Jesus sich aufhalten? Und wo vielleicht auch nicht? Und in welchem Raum hältst du dich selber am liebsten auf? Und warum? Ich stelle die Frage nochmal und dann bin ich 30 Sekunden still. Welchen Raum deiner inneren Wohnung gibst du Jesus? Und wo darf er sich aufhalten und wo nicht? Also welche Räume darf er betreten? Und in welchem Raum hältst du dich selbst am liebsten auf? Und warum? Ich glaube nicht, dass Jesus ein Mietnomade ist oder ein Hausbesetzer, sondern er ist jemand, der an der Tür steht und sagt, hast du Raum für mich? Der Vater und ich, wir wollen kommen und in dir Raum machen. Hier steht die Überschrift, warum will Gott in uns wohnen? Und darauf möchte ich gerne mit euch eingehen. Paulus schreibt in Galater 2, Vers 20, in Wirklichkeit lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist unsere höchste Berufung. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 29 etwas ganz Ähnliches. Dort steht nämlich, dass wir vorherbestimmt sind, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden. Gleichförmig. Das ist eine hohe Nummer. Du und ich, wir sollen Jesus immer ähnlicher werden. Und wir tendieren dazu, zumindest ich, äußerlich das einigermaßen gut hinzukriegen. Aber Veränderung kommt von innen. Veränderung kommt auf eine stille, tiefgründige Art und Weise. Wir werden von innen verändert, nicht von außen. Es gibt eine Stelle im Hohelied, weiß nicht mehr genau, wo sie steht, aber im Hohelied, dort heißt es, dort sagt die Sulamit, also diese junge Hirtentochter oder Hirtin, die sagt über den König, ihren Geliebten, und das Hohelied ist ja auch ein Bild für die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde, also zwischen Jesus und dir. Und dort sagt diese Sulamit, solange der König bei mir ist, verbreitet meine Nade, also ein Stoff, der ganz gut riecht, verbreitet meine Nade ihren Duft, solange der König bei mir ist. Und ich habe es viel zu wenig, aber ich habe es erlebt, dass meine Worte viel weniger ausrichten als mein Sein. Menschen, die Jesus nicht kennen, hören oft auf der Herzensebene und nicht mit ihren Ohren. Die haben schon so viel gehört. Worte sind wichtig, ganz klar. Worte transportieren Wahrheit und Kraft, verändernde Kraft. Aber die Wahrnehmung des Duftes der Gegenwart Jesu in dir, das ist viel effektiver. Da brauchst du kein Ingenieurstudium, da brauchst du keine Bibelschule, da brauchst du diese Dinge, die wir oft denken, die sollten wir erstreben und dann können wir wohl formuliertes Evangelium weitergeben. Das brauchst du nicht, du musst nur sein. Aber die Frage ist es, muss Jesus in dem Küchenschrank des Grauens wohnen bei dir, wo er eben ganz links hinten auch noch sitzen darf, oder darf Jesus das schönste Zimmer haben? Und darf er dieses Zimmer auch noch gestalten, wie er es möchte? Ich hatte heute Nacht einen Albtraum. Zumindest für mich war es einer. Es war echt schrecklich. Wir wohnen in einem schönen Haus zur Miete, eben schon sehr lange, haben tolle Vermieter und ich bin ein technikaffiner Mensch. Das war ich schon immer. Als Kind war mein ganzes Zimmer verkabelt und wenn jemand auf bestimmte Stellen getreten ist, dann sind Lichter angegangen und es hat gehupt und solche. War nicht so lustig für meine Eltern. Die haben immer gedacht, die Bude brennt ab. Und haben sie wahrscheinlich recht gehabt. Und aber diese kindliche Freude ist mir geblieben. Ja, also Johanna hat vorhin, deswegen habe ich vorhin auch mal das Handy rausgeholt. Johanna hat vorhin geschrieben: Du, der Rasenmäher ist losgefahren. Was soll ich jetzt machen? Und ich habe lauter Zeug, was automatisch funktioniert. Also ich lege immer ein bisschen Geld zurück von verschiedenen Sachen und dann gönne ich mir dann sowas, hab Spaß. Die Johanna verdreht die Augen. Manche Sachen kriege ich auch nicht hin. Ich wollte beispielsweise meinen Enkeln jetzt einen elektrischen Traktor kaufen, also so, dass die, den man fernsteuern kann. Da hätte der Opa die Enkel durch den Garten fahren können. Oder sie hätten selber fahren können. Und die Johanna hat gesagt, kommt mir nicht ins Haus, die sollen treten. Ja, hat sie natürlich recht, ja, aber so, und heute Nacht habe ich geträumt, dass unser Vermieter will, dass ich alle meine Smart Home Sachen abbaue. Es war schrecklich. Also ich kümmere mich um meine Wohnung. Ich will, dass meine Wohnung und der Garten, dass die auf eine bestimmte Art und Weise ausgestattet sind. Und ich glaube, Gott möchte es auch. Ich glaube, Gott liebt auch eine Wohnung, die ihm aus Liebe bereitet wird. Es geht nicht darum, ich will es nochmal sagen, Jesus ist kein Hausbesetzer. Er nimmt sich nicht einfach den größten Raum, sondern er wartet, bis wir ihm Raum schaffen. So, lasst uns nochmal weiterschauen. Wenn nun Christus durch den Geist in euch lebt, dann bedeutet das, schreibt Paulus, euer Leib ist zwar wegen der Sünde dem Tod verfallen, aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Christus die Sünde besiegt hat und ihr deshalb bei Gott angenommen seid. Römer 8, Vers 10. Auch hier möchte ich nicht den ganzen Vers betrachten und erklären, sondern möchte auf diese vier Zeilen eingehen. Unser Leib ist zwar tot, wir werden, wie wir vorhin gehört haben, wir werden alle sterben. Wenn Jesus nicht vorher kommt und uns entrückt, werden wir alle den gleichen Weg gehen wie die Generation vor uns. Unser Leib wird sterben. Die Frage, es geht ja um ein Ist, ja, wir sterben dem Leben entgegen, dem ewigen Leben entgegen, aber es wird immer weniger mit unserem Leib. Aber Ist-Zustand kann auch sein, der Geist erfüllt uns mit Leben. Sondern die Frage ist, kann der Geist uns mit Leben erfüllen? Gibt's noch Platz in uns für ein Wachstum? Oder müssen wir vielleicht, mir geht es zumindest manchmal so, entrümpeln? Müssen wir manchmal sagen, ich muss die und die Dinge mal auf den Sperrmüll bringen, damit in mir Christus mehr Raum gewinnt. Wenn er das tut, wenn Jesus sich ausbreitet, merkt man das persönlich. Es gibt Luft zum Atmen. Es gibt Leben, da kommt Leben in die Bude. Es ist, als wenn jemand die Fenster unseres Lebenshauses auftut und der ganze abgestandene Mief unseres Alltagslebens wird mal durchgelüftet. So, ich möchte uns einladen, dass Gott neu Raum gewinnt. Und hier, Galater 4, Vers 19, steht etwas ganz Ähnliches. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide. Warum? Bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Interessant, lasst uns mal bei dem In bleiben, denn es geht ja um das inwendige Wohnen. Es geht nicht darum, bis Christus an dir wegen deiner Frisur oder deinen Worten sichtbar wird, sondern in dir Gestalt gewinnt. Jetzt kann man ja sagen, ja warte, wenn Christus in mir Gestalt gewinnt, dann sehe ich ja außen immer noch aus wie der alte Rainer. Und wer soll denn dann Christus in mir sehen? Noch einmal diesen Link zu diesem Wohlgeruch, von dem ich vorhin gesprochen habe. Die Menschen nehmen Christus in uns wahr. Die Menschen nehmen wahr, ob wir fromme Worte gebrauchen oder ob es da in uns diesen Raum der Schönheit gibt, erfüllt von der Nähe Jesu, der strahlt irgendwie aus uns heraus, der ist wahrnehmbar. Und der Paulus ringt darum, Christus in Rainer, in Daniel, in und so weiter und so fort, dass Christus in mir, in dir Gestalt gewinnt. Also es geht nicht, wenn wir an dem Wort Gestalt uns mal orientieren, darum, dass wir irgendwie so kurz erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, ist auch immer wieder schön, sondern dass etwas mehr und mehr Gestalt gewinnt. Das heißt, wir sind in einem lebenslangen Prozess der Transformation. Ich glaube nicht, dass wir es in diesem Leben tatsächlich erreichen, Christus gleichgestaltet zu sein. Aber ich glaube, dass es in Partnerschaft mit Gott einen Weg, und ich will es mal biblisch benennen, der Heiligung gibt, den wir gehen dürfen. Heiligung klingt nach etwas, oh Mann, ich darf bestimmte Dinge nicht mehr tun. Ich verstehe Heiligung ganz anders. Ich verstehe Heiligung als einen Tausch zwischen Ersatzlösungen und dem wahren Leben. Und wenn wir erkennen, dass Christus uns wirklich fassbar, und liebe Freunde, ich bin lange genug in diesem Verein, und ich will euch keine frommen Worte sagen, die nicht mit Leben gefüllt sind. Aber ich bin überzeugt und habe es erlebt, dass die Ersatzlösungen uns nicht weiterbringen, ganz egal wie die heißen. Und dass Christus in uns wirklich die Hoffnung der Herrlichkeit ist. Nicht unser Geld, nicht unser Erfolg, nicht unsere Such's dir aus. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gut, ich komme zu meiner vorletzten Folie. Galater 4, Vers 19, ich habe es gerade schon erwähnt. Gott wollte zu erkennen geben, was denn der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei. Und das ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Mann oder Frau, wir haben berechtigte Hoffnung. Und ganz egal, was für ein großer Beter du bist, wie groß oder wie lang deine stille Zeit ist und so weiter, das sind alles sekundäre Dinge. Daniel hat gesagt, Gott sucht nicht in erster Linie Arbeiter, Gott sucht Liebhaber. Nach 36 Jahren Ehe kann ich dir sagen, das bedeutet auch Investition. Johanna und ich kennen uns so gut, dass wir eigentlich keine Worte mehr brauchen. Ich weiß eh, was sie sagen würde, und sie weiß eh, was ich sagen würde. Wenn wir abends zusammensitzen und es geht um den vergangenen Tag, den wir zum Teil gemeinsam, zum Teil getrennt verbracht haben, dann kommt die schreckliche, für einen Mann zumindest wie mich, die schreckliche Frage, wie war's heute? Meine Antwort ist gut. Komischerweise reicht es Johanna nicht. Wenn ich sie frage, wie war dein Tag heute, ist die Antwort nicht so kurz, sondern sie möchte mich Anteil haben lassen an dem, wie ihr Tag, und sie möchte Anteil haben an meinen Tag. Und ich habe den Eindruck, dass Jesus eher wie Johanna ist und weniger wie Rainer. Jesus möchte uns nah sein, möchte Anteil haben, möchte wissen, was uns bewegt, obwohl er es, könnt ihr jetzt entgegnen, ja sowieso weiß. Und dennoch dieser Austausch der Liebe in unserem, in Anführungsstrichen, Wohnzimmer, das wir gemeinsam haben. Ja, also wenn Johanna und ich uns unterhalten, oder jetzt planen wir gerade den Urlaub für nächstes Jahr, sind uns noch gar nicht eins. und das machen wir nicht irgendwie im Flur, sondern wir setzen uns hin gemeinsam und machen den Laptop auf und schauen und so. Also Gott lädt uns ein, das habe ich schon mehrfach gesagt, und er möchte gerne bei uns wohnen. Ich komme zum Ende. Ähnlich wie Paulus in diesen verschiedenen Versen, die ich vorgelesen habe, möchte ich dich bitten, liebe Schwester und lieber Bruder, dass du dir das Leben nicht selbst schwer machst, dass du aber zugleich Verantwortung übernimmst für dein Leben. Gott ist kein Hausbesetzer. Gott steht an der Tür. Gott möchte nicht unbedingt im Küchenschrank des Grauens sitzen, sondern er möchte mit dir Zeit verbringen im schönsten Raum. Und ich möchte dir zurufen, mach doch mehr Raum für Jesus. Ist nicht so schwer. Ist nicht so schwer. Bitte ihn, dir beim Entrümpeln zu helfen. Und dann erlebe, wie er dich entlastet von so manchem, was ich bei dir angesammelt habe. Also ich finde, und das ist die letzte persönliche Geschichte, ich finde, eine der therapeutischsten Einrichtungen in Freiburg ist der Recyclinghof. Auto vollpacken, hinfahren, den ganzen Mist abladen, pfeifend im Auto nach Hause fahren. entlastet. Dinge, zu viel Dinge, ich rede jetzt nicht nur von Müll, ja, aber zu viel an Dingen können eine Belastung sein. Und vielleicht darf das eine oder andere aus deinem Leben verschenkt werden, weggegeben werden, verschrottet werden. Und du atmest auf und du kannst sagen, Jesus, ich tausche die Beschäftigung mit ein, ich bringe das auf den Schrottplatz oder da und dahin. Ich lege es ab, ich entrümple und ich gebe dir diesen Raum. Ich weiß zwar noch nicht genau, wie wir diesen Raum füllen, aber ich gebe dir diesen Raum und ich lade dich ein. Und da will ich ein Schlussgebet zu dieser Entscheidung, die bei jedem von uns liegt, beten. Und ich möchte gerne diejenigen, die diese Entscheidung treffen können, jetzt schon treffen können oder darüber nachdenken möchten, die mag ich gerne ins Gebet einschließen. Und wenn du sagst, ja, ich kenne da so einen Küchenschrank des Grauens in mir, ich kenne da so eine furchtbare Gerümpelecke und mir wird klar, dass ich Jesus eigentlich in die Abstellkammer geschoben habe oder ins Gästezimmer. Und im Wohnzimmer, da mache ich mich lieber selber breit. Mal ein bisschen drastisch gesagt. Also wenn dir das schon jetzt klar ist, dann triff doch jetzt, während ich bete, eine Entscheidung. Braucht niemand die Hände heben oder so. Jesus sieht unsere Herzen. Aber triff diese Entscheidung wissend, dass der Herr dich lockt. Schönheit und Leben will einziehen bei dir und bei mir. Vater, ich danke dir so sehr für diese Menschen hier, für meine Freunde, meine Familie. Wir werden eine Ewigkeit miteinander verbringen dürfen. Herr, ich danke dir für diese berechtigte Hoffnung der Herrlichkeit, die da heißt Christus in mir. Und ich bete für meine Geschwister, Herr, dass du ihren inneren Raum, ihre innere Wohnung, diesen Tempel des Heiligen Geistes, dass du dort Raum gewinnst, dass du dich ausbreitest. Ich bete, Heiliger Geist, gib du Kreativität bei diesem Entrümpelungsakt, damit das rausfliegt, was wirklich auch draußen bleiben soll. Und dass es nicht durch die Hintertür wieder reingetragen wird, sondern draußen bleibt. Und Herr, ich bete, mein Jesus, dass du diesen Raum ausfüllst mit deiner Schönheit, mit deinem Leben, mit deiner Gnade und mit deiner Kraft. Und vor allem, Herr, erfülle unser Inneres mit diesem Duft, von dem die Schulamit gesprochen hat. Wenn mein König nahe ist, wenn er bei mir ist, dann verbreitet meine Narde ihren Duft. Herr, lass uns Menschen sein, die nicht äußerlich glänzen, sondern von innen in einem Transformationsprozess sind. Lass uns Menschen sein, die von innen her duften, weil Christus in uns wohnt. Und Vater, das beten wir zu dir in dem Namen Jesus und durch deinen guten Heiligen Geist. Amen.